Liebe Zuhörer unseres Radios, wir gehen das Jesusbuch von Papst Benedikt durch, der zweite Band. Das ist jetzt nicht chronologisch, wie wir vorgehen. Die anderen Kapitel haben wir alle schon besprochen, außer dem achten. Und dort geht es um den Tod des Herrn, seine Kreuzigung, die Verspottung näherhin. Drei Gruppen von Spöttern, so schreibt der Papst, erscheinen im Evangelium. Als erste die Vorübergehenden. Sie rufen dem Herrn erneut das Wort von der Tempelzerstörung zu. Ach, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Hilf dir doch selbst und steig herab vom Kreuz. Die Menschen, die den Herrn auf diese Weise verhöhnen, drücken damit ihre Verachtung für den Ohnmächtigen aus, lassen ihn seine Ohnmacht noch einmal spüren. Zugleich wollen sie ihn in Versuchung führen wie einst der Teufel. Hilf dir doch selbst. Nimm deine Macht in Anspruch. Sie wissen nicht, dass gerade in diesem Augenblick die Zerstörung des Tempels geschieht und dass der neue Tempel auf solche Weise entsteht. Ja, der Tempel wird zerstört, weil die Gegenwart Gottes sich entzieht und auf diese Weise entsteht dann der neue Tempel. Das ist nämlich der Leib des Herrn. Am Ende der Passion mit dem Tod Jesu reißt der Vorhang des Tempels, so berichten die Synoptiker von oben bis unten entzwei. Wahrscheinlich ist an den inneren der beiden Tempelvorhänge gedacht, den Vorhang, der das Allerheiligste den Zutritt der Menschen verschließt. Nur einmal im Jahr darf der hohe Priester den Vorhang durchschreiten, vor das Angesicht des Allerhöchsten treten und dessen heiligen Namen ausrufen. Nun im Augenblick des Todes reißt dieser Vorhang von oben bis unten entzwei. Darin ist zweierlei ausgesagt. Zum einen wird sichtbar, dass die Zeit des alten Tempels und seiner Opfer zu Ende ist, dass an die Stelle der Vorbilder und der Rituale, die in die Zukunft weisen, nun die Wirklichkeit selber tritt. Der gekreuzigte Jesus, der uns alle mit dem Vater versöhnt. Zugleich aber bedeutet das Zerreißen des Tempelvorhangs, dass nun der Zugang zu Gott frei ist. Bisher war das Gesicht Gottes verhüllt gewesen. Nur zeichenhaft konnte es einmal im Jahr gesehen werden, gleichsam der hohe Priester vor es hintreten, nämlich vor die Bundeslade. Jetzt hat Gott selbst den Vorhang weggenommen, sich im Gekreuzigten als der bis in den Tod hinein Liebende gezeigt. Der Zugang zu Gott ist frei. Das habe ich in Hochaltingen jetzt auch alles Ihnen schon gesagt. Ich wollte einfach den Zusammenhang nochmals herstellen, weil jetzt nämlich die zweite Gruppe der Spötter kommt. Sie besteht aus den Mitgliedern des Synedriums. Matthäus erwähnt alle 3 Fraktionen. Priester, Schriftgelehrte und Älteste. Sie formen ihr Spottwort im Anschluss an das Buch der Weisheit, das im 2. Kapitel von dem Gerechten spricht, der dem boshaften Leben der anderen im Weg steht, der sich als Sohn Gottes bezeichnet und dem Leiden überliefert wird. Bei Märtyrergedenktagen wird Weisheit 2 oft verwendet als Lesung. Schon sein Anblick ist uns lästig. Er bezichtigt uns des Verrats an unserer Geburt, an unserer Erziehung. Wir wollen ihn beseitigen. Erstaunlich konkret wird in diesem Weisheitsbuch, man nimmt an, dass es ungefähr um 80, 100 vor Christus in der Diaspora in Ägypten, in Alexandria entstanden ist, dass das dort überliefert wird. Nun sagen die Mitglieder des Synedriums im Anschluss an diese Worte über Jesus, dem Gekreuzigten, er ist doch der König von Israel, er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Das ist fast ein wörtliches Zitat aus Weisheit 2,18, was die zweite Gruppe der Spötter, also die Mitglieder des Synedriums, dem Herrn hier sagen. Ohne dass diese Spötter es merken, erkennen sie damit an, dass Jesus wirklich derjenige ist, von dem das Weisheitsbuch redet. Gerade in der Situation der äußersten Hilflosigkeit erweist es sich als der wahre Sohn Gottes. Wir dürfen hinzunehmen, dass das Weisheitsbuch möglicherweise Platons Gedankenexperiment aus seinem Werk über das Staatswesen kannte, indem er die Idee durchspielt, wie es dem vollkommenen Gerechten in dieser Welt gehen müsse und zu dem Ergebnis kommt, er werde gekreuzigt werden. Das lesen Sie in der Politeia von Platon. Es steht dort drin, dass er gegeißelt wird. Also erstaunlich konkret das Schicksal des Gerechten in der Welt, das hier beschrieben wird. Das Weisheitsbuch hat vielleicht diesen Gedanken des Philosophen aufgenommen, ihn ins Alte Testament eingefügt. Und nun weist er direkt auf Jesus hin. Gerade im Spott bewahrheitet sich das Geheimnis Jesu Christi. So wenig er sich vom Teufel dazu bewegen ließ, sich von der Zinne des Tempels herabzustürzen, so wenig weicht er jetzt von dieser Versuchung zurück. Er weiß es, Gott selbst wird ihn retten. Aber anders, als diese Leute hier es sich vorstellen. Die Auferstehung wird der Augenblick sein, in dem Gott ihn aus dem Tod herausholt und ihn als den Sohn beglaubigt. Die dritte Gruppe der Spötter besteht aus den mitgekreuzigten Jesu, die von Matthäus und Markus mit dem gleichen Wort Lästes, also Räuber, charakterisiert werden. So als ein griechisches Wort Lästes, mit dem Johannes den Barabbas bezeichnet. Es ist offenkundig, dass sie damit als Widerstandskämpfer ausgemacht sind, denen die Römer, um sie zu kriminalisieren, schlicht den Titel Räuber beigelegt haben. Sie werden mit Jesus zusammen gekreuzigt, weil sie des kleinen Verbrechens schuldig befunden worden sind, Widerstand gegen die römische Staatsmacht. Bei Jesus freilich ist die Art des Vergehens anders als bei den beiden, die vielleicht mit Barabbas an dessen Aufstand teilgenommen hatten. Pilatus weiß genau, dass Jesus derlei nicht im Sinn hatte. Und so hat er denn auch in der Kreuzesaufschrift das Verbrechen Jesu auf besondere Weise formuliert. Jesus von Nazareth, König der Juden. Bisher hatte Jesus den Titel Messias oder König vermieden, beziehungsweise sofort im Zusammenhang mit seinem Leiden gebracht, um falsche Interpretationen zu verhindern. Nun kann der Titel König in aller Öffentlichkeit erscheinen. In den drei großen Sprachen von damals wird Jesus öffentlich als König proklamiert. Es ist begreiflich, dass die Mitglieder des Synedriums sich stoßen an diesen Titel, in dem Pilatus sicher auch seinen Zynismus gegen die jüdischen Autoritäten ausdrücken und sich nachträglich an ihnen rächen will. Aber vor der Weltgeschichte steht nun diese Aufschrift da, die einer Königsproklamation gleichkommt. Jesus ist erhöht. Das Kreuz ist sein Thron, von dem aus er die Welt an sich zieht. Von diesem Ort der äußersten Hingabe seiner selbst, von diesem Ort einer wahrhaft göttlichen Liebe aus, herrscht er als der wahre König auf seine Weise. Auf die Weise, die weder Pilatus noch die Mitglieder des Hohen Rates hatten begreifen können. Nur ein Mitgekreuzigter stimmt in den Spott mit ein. Der andere begreift das Geheimnis Jesu. Er weiß und sieht, dass Jesu Art von Vergehen ganz anders war, dass Jesus gewaltlos war. Und er sieht nun, dass dieser Mitgekreuzigte wirklich das Antlitz Gottes sichtbar macht, Gottes Sohn ist. So bittet er ihn, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, gedenke meiner. Wie der rechte Räuber sich das Kommen Jesu in sein Reich genau vorgestellt hat und wie er sich daher das Gedenken Jesu erbeten hat, wissen wir nicht. Aber offensichtlich hat er gerade am Kreuz begriffen, dass dieser Ohnmächtige der wahre König ist, der, auf den Israel wartet und an dessen Seite er nun nicht nur am Kreuz, sondern auch in der Herrlichkeit stehen will. Die Antwort Jesu geht über seine Bitte hinaus. Wir werden diese in den nächsten Tagen, bei den nächsten Auslegungen hören. Es segne, heile, schütze und behüte sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.